Stelle heute Morgen ist in Offenbarung, Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Offenbarung, Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Und ich warte auf mein PowerPoint und dann kann ich anfangen. Ende der Welt ist immer so ein Thema für manchen Menschen. Und ich möchte darüber sprechen. Vorher möchte ich noch einmal erklären, was wir bereits in Offenbarung gelernt haben, dass Die Gemeindezeit ist jetzt, aber eines Tages wird Jesus Christus kommen und die, die Jesus kennen, zu ihm holen und in den Himmel bringen. Und in der Zeit werden wir vor ihm stehen, uns als wiedergeborene Christen, und das ist der Richterstuhl Christi. Und wir werden im Himmel sein, die Menschen, die Jesus Christus kennen. In dieser Zeit auf Erden wird es die Trübsal geben, 7 Jahre lang. Und dann werden wir mit Jesus Christus zurückkommen. Offenbarung Kapitel 19, Halleluja, denn der Herr, der Gott Allmächtige, herrscht. Und das heißt, er herrscht sowieso immer, er herrscht jetzt, aber in dieser Zeit wird er kommen und auf Erden herrschen. Das ist das, wozu wir beten. Herr, dein Reich komme, beten wir immer wieder. Also das ist kein nur guter Wunsch, das ist kein nur Frömmigkeit, das ist ein Gebet und Gott möchte dieses Gebet beantworten. 1000-jähriges Reich kommt dann hier auf Erden, haben wir in den letzten 2 Wochen mal besprochen, und der Teufel wird in der Zeit gebunden werden und er wird für eine kurze Zeit losgelassen und dann wird er endlich vernichtet. Und dann kommen wir zu diesem Ereignis, der große weiße Thron. Und das ist genau unser Thema für heute Morgen, der große weiße Thron. Also, Ende der Welt ist so ein Thema für Menschen, immer wieder, war immer wieder ein Thema gewesen. Sogar wenn in der Antike wurde das angesprochen, im Mittelalter besonders wurde das angesprochen. Es gibt viele Bilder, viele Gemälde, die geschrieben, nicht geschrieben, sondern gemalt wurden in der Renaissancezeit, in der Zeit von der Reformation. Und ich hatte eine ganze Liste von Menschen, die neulich etwas sagen, und ich habe sie nicht dabei. Ich tue mein Bestes jetzt. Neulich hat es etwas gegeben, wieder hat jemand gesagt, Jupiter steht so und der Mond steht so, die Erde steht so und irgendwie wird das uns zu Weltende bringen. Also das kommt wahrscheinlich einmal im Jahr vor, dass jemand so etwas sagt, und manchmal benutzen sie Bibelverse dafür. Also das ist alles aus dem Zusammenhang gerissen, aber Leute wollen gern darüber sprechen und sie haben ihre Konzepte, was Weltuntergang bringt. Zum Beispiel, es gibt einen Mann, der, wo es vorher Bomben gemacht wurde, jetzt gibt es Lager, wo man sich schützen kann. Und da gibt es 500 solche, die er gebaut hat in Südwest-USA. Und wenn du davon liest, dann sagen sie nicht haargenau, wo das ist, aber einer hat es aufgebaut, hat es gekauft, hat es aufgebaut, und da gibt es Platz genug für über 5000 Menschen, die Weltuntergang oder irgendwelche große Katastrophe überleben wollen, Atomkrieg, je nachdem, ist alles ausgestattet dafür und absolut modern. Es gibt eine Gruppe, die heißt Bulletin of the Atomic Scientist. Irgendwie, das ist so ein Schrift, aber So wird es auch genannt, Bulletin of the Atomic Scientist. Und seitdem es Atomwaffen gegeben haben, haben sie immer wieder gesagt, wir haben so viel Zeit bis zum Weltende bei einem Uhr sozusagen, bis zum 24 Uhr. Und manchmal steht das bei 10 Minuten vor, manchmal bei 5 Minuten vor, hier bei 3 Minuten vor. Ich denke, das letzte war, sie haben das geendet neulich und haben gesagt, 2 Minuten vor, hauptsächlich wegen Donald Trump. Ich finde Atomwaffen auch schrecklich, okay? Allerdings, es ist interessant, was Leute benutzen, um uns zu überzeugen, Weltende steht nah. Es gibt auch Menschen, ganz viele Menschen, vor allem Politiker, die über Klimaerwärmung sprechen und sagen, das Ende, ich bekam dieses aus einem Artikel, das sagt, es ist näher, als wir es denken, also Ende von der Welt, wie wir es kennen. Auch ein Faktor, die Leute benutzen wollen, um zu erklären, das Ende ist nah. Und dann gibt es auch Menschen, wie ganz berühmte Wissenschaftler, Stephen Hawking, der mehrmals gesagt hat, bevor er gestorben ist, dass wir sollten uns für eine Invasion aus dem Weltall von Lebewesen aus dem Weltall, die uns vernichten wollen, wir sollten uns davor vorbereiten. Nun, ich möchte sagen, wir brauchen nicht so beunruhigt werden von all diesen Dingen. Ob wir denken, dass es Probleme mit der Klima gibt, das höre ich immer wieder von meinen Nachbarn. Oder ob wir, ich denke, das ist vorübergegangen. Ihr hört es auch, Klagen über Klima. Ob wir über Atomwaffen sprechen oder irgendetwas anderes. Und das sind manchmal ganz schlimme Dinge. Aber diese Welt wird ein Ende haben. Wird ein Ende haben. Nicht aber, weil es zu viel Abgase gibt. Auch nicht wegen etwas im Sonnensystem. Auch nicht wegen Außerirdischen, auch nicht sogar wegen Atomwaffen. Wenn wir Gottes Wort lesen und glauben, dann werden wir verstehen, genau wann das Weltende kommt. Und die Tatsache ist, alle, die sagen, es ist nah, ob es 5 Minuten ist oder es in 10 Jahren ist, je nachdem, alle, die so etwas sagen, wisst ihr, sie liegen falsch. Wir haben bereits gelesen, es gibt 7 Jahre Trübsalzeit, finden wir in Gottes Wort, und 1000 Jahre Gottes Reich hier auf Erden soll mindestens 1007 Jahre, bevor es Weltende geben wird. Kannst du mit Zuversicht so eine Antwort geben, dass es muss zuerst das jüngste Gericht geben? Wenn wir zum jüngsten Gericht kommen, dann wird es Weltende geben. Und eines Tages werden Menschen vor Gott stehen. Es wird tatsächlich Weltende geben. Offenbarung Kapitel 11, entschuldige, Kapitel 20 und Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh. Und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, die vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Hier sagt er, dass die Welt und Weltall von dem Richterstuhl Gottes, von dem großen weißen Thron, entflohen sind. Sie können es nicht aushalten. Wenn wir in Offenbarung 4 und 5 schauen, da gibt es einen Thron, worauf Gott sitzt, und da gibt es einen Regenbogen herüber und 24 Ältesten umherum, und alles ist brillant, und es gibt so ein See von Glas aus Ob, sagt Johannes zu uns, und es ist herrlich, Menschen singen, aber nicht hier. Hier gibt es einen Thron und der heilige Gott sitzt darauf. Petrus beschreibt auch diesen Tag im 2. Petrus Kapitel 3, wo er sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel und mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Es wird tatsächlich so geschehen. Eines Tages. Es ist der Tag des Gerichts. Man kommt zum jüngsten Gericht. Dann habe ich 4 Fragen. Wenn wir sagen, dass eines Tages alle Menschen vor Gott stehen werden, dann wir können das durch viele Fragen, die wir stellen, erklären. Erstens, wo wird es geschehen? Also, Himmel und Erde verschwinden. Und Petrus hat das beschrieben. Das Gerichtshof ist im Raum ohne Himmel und Erde. Es gibt Gott auf seinem Thron, es gibt Menschen, sicherlich auch Engel. Gott ist der Richter. Das Buch der Offenbarung, oder in dem Buch der Offenbarung, Entschuldigung, gibt es immer wieder Blitz, gibt es immer wieder Donner, manchmal Hagel, Sturm. Das sind Bedrohungen, Blitz und Donner von Gottes Gericht. Hier aber gibt es kein Blitz oder Donner. Das Gericht ist eben vorhanden. Gott sitzt auf seinem Thron, auf einem großen weißen Thron, und weiß steht für Reinheit. Das ist Nummer 1. Wo wird das sein? Irgendwo, wo es kein Erde und Himmel mehr gibt. Wer wird dabei sein? Das ist die nächste Frage. Viele Menschen glauben, dass alle, sowohl die gute als auch die schlechte Menschen, Gläubige, Ungläubige, sie werden dabei sein, und es wird herausgestellt, bist du wirklich gläubig oder bist du nicht gläubig? Aber gläubige Menschen werden niemals in der Offenbarung als die Toten beschrieben. Das ist für uns ein Signal, das hilft uns zu verstehen. Weil Jesus Folgendes gesagt hat. Jesus sprach zu ihr, das war zu Martha, die Schwester von Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Die Bibel beschreibt jemanden, der Jesus Christus angenommen hat, als lebend. So auch wenn wir sterben, werden wir trotzdem weiterleben, und zwar mit Gott selbst. Die Toten werden weiter identifiziert in Offenbarung Kapitel 20, indem sie aus dem Tod und aus dem Hades kommen. Das ist Kapitel, ist Vers 13. Sie kommen, das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeden nach seinen Werken. Das kann nur die Ungläubige sein. Aber Paulus sagt in Philipperbrief: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Philipperbrief Kapitel 1. Christus ist in den Himmel, und das heißt, wenn ein wiedergeborener Christ stirbt, ja, das stimmt, sein Leib wird in die Erde begraben, aber seine Seele ist bereits zu dem Herrn Jesus gegangen, in den Himmel. Weiter, Jesus sagt in Kapitel 5 und Vers 24, schauen wir, was wir finden hier können, okay? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergangen. Er wird eines Tages im Himmel belohnt. Jesus hat dein Gericht auf sich genommen am Kreuz. Wenn du wiedergeborener Christ bist, wenn du Jesus als Herrn angenommen hast, dann hat Jesus Christus dein Gericht auf sich genommen. Und wenn du eine Frage hast, soll ich das tun oder nicht? Soll ich Jesus annehmen oder nicht? Wenn du eine Frage hast, ich weiß nicht, ob ich wirklich an Jesus geglaubt habe, dann möchte ich empfehlen heute, nehme Jesus Christus an, nehme ihn in deinem Herzen auf und sage: Herr Jesus, ich möchte, dass du mein Retter bist. Denn die Bibel sagt, wenn du das tust, hat Jesus Christus bereits dein Gericht auf sich genommen. Du brauchst nicht durch das Gericht zu gehen. Noch etwas, wir finden in Offenbarung Kapitel 20, in Vers 4, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, das ist auf Erden. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Todes und des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihren Sternen, an ihrer Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig. Das heißt, diese Menschen werden auferweckt. Wir haben das letzte Woche gelernt, wie die Menschen aus der Trübsalzeit, die gestorben sind, um des Glaubens willen, Menschen aus der Zeit des Alten Testaments, sie werden auferstehen. Haben wir in dem Buch Daniel gelesen, es wird in der Zeit kommen. Sie sind lebendig. Sie sind lebendig. Und selbstverständlich, die zu der Gemeinde gehören, sie sind auch lebendig, denn wenn sie bereits gestorben sind, werden sie mit Jesus leiblich gehen und wir, die noch nicht gestorben sind. Also die Leben. Ich lese weiter, Vers 5. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat den zweiten Tod keine Macht. Also das macht es wirklich deutlich hier. Wenn du bereits an Jesus Christus glaubst, oder alle Menschen, die bereits gestorben sind, aber an Jesus Christus geglaubt haben, sie werden nicht vor dem großen weißen Thron gebracht werden. Jesus hat bereits ihr Gericht auf sich genommen. Das ist eine wunderbare Wahrheit. in Gottes Wort. Es sind stattdessen die Toten. Und lass mich mal sehen, ob ich hier etwas Richtiges habe oder nicht. Manchmal, gut, ich habe Glück gehabt. Okay. Es sind die Toten, groß und klein. Könige, Wissenschaftler, Schauspieler, Politiker, Priester, Weltherrscher, Künstler, Handwerker, Bauer und Bettler. Ihre Seelen kommen aus den Hades. Sie hören es und sie denken, wir kommen hier raus. Echt? Wir kommen hier raus? In den letzten Monaten, also in der Weihnachtszeit, habe ich ein Buch gelesen von einem Mann, der zum Gefängnis verurteilt wurde, lange Jahre. Und später hat es rausgekommen, sein Rechtsanwalt hat wirklich seine Arbeit nicht getan. Und er war nicht schuldig. Er war schuldig an ein Verbrechen, aber nicht an dem, wozu er verurteilt wurde. Und das kam alles langsam raus, kam schließlich raus. Und er wurde dann entlassen. Er wurde befreit. Und das war so ein fantastischer Tag, wie er das in seinem Buch beschreibt. Was für ein Tag, herauszukommen. Denn er war nicht schuldig. Er hätte nicht so lange sitzen müssen. Und an dem Tag werden Menschen aus dem Hades kommen. Echt? Wir kommen raus. Ich dachte, dieser Tag würde niemals geschehen. Oh, wow, was für ein Tag. Und dann, wenn sie einem Engel vorbeilaufen, dann wird der Engel zu denen nach ihrer Nachfrage beantworten. Wo fahren wir hin? Seine Antwort wird sein, zu dem großen Thron Gottes. Es gibt Prozess. Dann werden sie verstehen, Hölle war nur gewahrsam. Es kommt jetzt Gericht. Kurz danach trifft die Seele mit dem Leib, in dem sie gesündigt haben. Schließlich stehen Seele und Leib vor Gottes weißen Thron, und wenn sie zusammenkommen, sie sind einander abscheulich. Die Seele, die gesündigt hat, und der Leib, in dem es gesündigt wurde. Sie stehen vor dem großen weißen Thron, und es ist zu diesem Menschen grauenvoll. Nummer 2, wer wird da sein? Die Menschen, die ungläubig sind. Nummer 3, was wird geschehen? Bücher werden geöffnet. Aus diesen Büchern werden Menschen gerichtet. In dem Buch Prediger lesen wir Folgendes. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Eines Tages wird es geschehen. Es mag sein, dass ein Mensch denkt, oh, das hat keiner gesehen, außer ich und vielleicht eine andere Person. Oder nur ich. Es hat kein anderer. Es ist okay, es ist vergessen. Gott vergisst nicht. Gott wird richten, gut oder böse. In Daniel Kapitel 7 und Vers 10 spricht der Prophet auch von Büchern. Eigentlich sind sie erfüllt mit dem, was Menschen getan und gesagt haben. Und du fragst, wie kann das sein? Ich kann selber mich nicht erinnern, was ich alles getan habe. Willkommen zum Club. Je älter du wirst, desto weniger kannst du dich erinnern. Aber Gott ist anders, als wir sind. Auf einem Computer kann etwas geschrieben werden. Und ein Experte hat mir einmal gesagt, was viele von euch bereits wissen, ich weiß, ich komme hinterher. Er hat mir erklärt, wenn das gelöscht wird, das heißt nicht gelöscht, das heißt nur die Verbindung wird abgebrochen auf die Festplatte. Aber gelöscht wird es nicht. Es bleibt. Die Festplatte muss zerstört werden erst und dann ist alles weg, vorher nicht. Wenn Menschen Computers aufbauen können, die alles speichern, kann nicht Gott, der allmächtig ist, auch ein Ort haben, wo alles gespeichert ist? Die Bibel sagt, ja, hundertprozentig. Die Bibel sagt in der Sprüche, die Augen des Herrn sind an jedem Ort und schauen auf das Böse und auf das Gute. Es gab einen Mann namens Bronislaw Habermann, der einer der besten Geigenspieler der Welt war. Damals, 1936, hat er ein Konzert gemacht und während des Konzerts wurde sein Stradivarius gestohlen. 49 Jahre später, ein Mann namens Julian Altmann bekannte zu seiner Frau am Sterbebett, dass er den Geiger gestohlen hat. Unser Gewissen wirkt, da ist auch vieles gespeichert. Die Werke werden gerichtet. Sogar die Worte, die wir sagen, werden gerichtet werden. Und wir haben das heute Morgen gehört. Ich komme dazu, aber wir lesen in Matthäus Kapitel 12 und Verse 36 und 37, dass die Worte, die wir sagen, gerichtet werden. Jesus hat gesagt, deswegen sollen wir aufpassen, was wir sagen. Dann noch etwas. Es werden auch Augenzeugen geben. Jesaja 45, Vers 23 sagt, aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Und Jesus sagte in Matthäus Kapitel 12 und Vers 41 bis 42, was wir heute gehört haben, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona, das heißt Jesus selbst, der Messias. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Das heißt, es wird doch Menschen geben, die gläubig sind, auch da. Wo werden sie sonst sein? Aber sie werden dort als Augenzeugen sein. Nicht als Menschen, die gerichtet werden, sondern als Augenzeugen. Und Menschen können sagen, sie können sehr hart sein. Sie können starke Widerstand geben. Und sie können lebenlang jedes Argument gewinnen. Aber wisst ihr was? Eines Tages stehen sie vor dem Herrn. Und es wird nicht nur ihr Werken vorgebracht werden. Es werden Augenzeugen da sein. Und sie werden sagen, aber ich war überzeugt. Ich habe es verstanden. Ich habe es geglaubt. Diese Leute nicht. Thomas von Celano, ungefähr 1200 nach Christus, schrieb Folgendes. Welch ein Graus wird sein und sagen, wenn der Richter kommt, mit Fragen streng zu prüfen, alle klagen. Und ein Buch wird aufgeschlagen, treu darin ist eingetragen, jede Schuld aus anderer Tagen. Sitzt der Richter dann und richtet, wird auch Heimliches gelichtet, keine Schuld bleibt ungeschlichtet. wohin führt der Prozess? Also wenn das Gericht bekannt wird, dann werden alle Ungläubige in dem Feuersee geworfen. Ich lese in Vers 14, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Die Bücher werden aufgemacht und dann sagt es hier, es gibt auch ein Buch des Lebens. Und wenn sie nicht gefunden sind in dem Buch des Lebens, vielleicht waren sie sehr vornehmlich in dem Leben, aber sie sind im Buch des Lebens nicht geschrieben. Sie haben Jesus Christus abgelehnt. Sie werden den gleichen Schicksal erleben. Nun, der Feuersee wurde nicht ursprünglich für Menschen ausgedacht. Jesus sagte, dass er eines Tages sagen wird, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das ist der Grund, warum es da ist. Der Feuersee wurde geschaffen für den Teufel und seinen Engeln, nicht für Menschen. Menschen werden dorthin kommen, weil sie sich mit dem Teufel anschließen gegen Gott. Der Feuersee ist der zweite Tod, weil Menschen von Gott immer getrennt werden. Und es wird keine zweite Chance geben. Denn dieses Feuer ist ewig. Ich möchte vorlesen. Manche Leute denken, sie werden in den Feuersee geworfen und dann werden sie ausgelöscht werden. Und der Tod und Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Aber wenn wir lesen in Kapitel 20 und Vers 10 am Ende des tausendjährigen Reichs, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der Prophet, falsche Prophet, ist. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. 1000 Jahre, nachdem der falsche Prophet und der Antichrist in dem Feuersee bereits geworfen sind, ohne vor dem großen weißen Thron zu kommen, sie sind bereits da. 1000 Jahre später sind sie immer noch da. Gott sagt, ewig. Ist das hart? Ja. Aber das ist, wo Sünde einem hinbringt. Offenbarung Kapitel 14, Vers 11 sagt, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Klarer kann es nicht sein. Es soll keine denken, zweite Chance wird geben. Es soll keine denken, ich habe viel Zeit. Ich will Christen fragen, glaubst du, was hier geschrieben ist? Wir haben bereits gehört von einem Buch, das einem hilft und ermutigt, anderen das zu sagen, was das Evangelium erklärt. Glaubst du, dass dieses die Wahrheit ist? Wenn ja, das ist Motivation genug, mit Menschen zu sprechen. Geschwister, du brauchst nicht jedes Mal als Thema haben Feuersee, okay? Du brauchst es nicht tun. Aber du sollst drinnen dieses haben, zu verstehen. Eines Tages, wenn sie Jesus Christus nicht annehmen, werden sie für ewig von Gott getrennt. Oh, ich denke, ich soll mit dieser Person über Jesus sprechen. Wie sollen wir uns benehmen, indem wir wissen, dass eines Tages es ein Ende der Welt geben wird? Wie sollen wir uns benehmen? Petrus sagt, da dies alles so aufgelöst wird, wir als Christen, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Wir konzentrieren uns so viel auf Dinge, die unwichtig sind. Ich auch. Und ich brauche solche Verse. Ich brauche solche Predigten, mich zu diesem Punkt zu bringen. Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Und was sollen wir sagen zu denen, die Jesus noch nicht kennen? Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergangen. Darum geht es, Jesus Christus als Herrn und Heiland anzunehmen, nicht morgen, heute. Ich lese gerade eine Biografie von einer Frau, Anita Dittmann. Und das heißt, geborgen im Schatten deiner Flügel, die wahre Geschichte eines jüdischen Mädchens, das auf der Suche nach seiner Mutter durch Hitlers Hölle ging. Und sie wurde in Religionsunterricht sehr von dem Evangelium beeindruckt, von Jesus sehr beeindruckt. Sie wurde von der Zeit, da sie die erste Klasse angefangen hat, sie wurde mal kritisiert, sogar geschlagen, weil sie Judin war. Aber bei Religionsunterricht, da fand sie Trost. Das war für sie schön. Und sie ging dann mit ihrer Mutter immer wieder in eine Kirche, zuerst sie und danach ihre Mutter, die Judin war. Und ein Pastor Horning war da, er war sehr wichtig in der damaligen Zeit in der bekennenden Kirche. Was für ein Seelengewinner war dieser Mann. Und er sprach mit ihr an einem Tag nach dem Gottesdienst, vergiss nicht, hat er zu diesem 12-jährigen Mädchen gesagt, vergiss nicht, auch über die kleinsten Bedürfnisse mit Jesus zu reden, Anita. Erinnert mich Pastor Horning dieses eines Morgens in dem Kirchgang. Er ist nie zu beschäftigt, um dir zuzuhören. Er sorgt sich um all unsere Probleme, nicht nur um die großen. An diesem Tag schien die Mittagssonne besonders hell und ich musste blinzen, als ich zu Pastor Horning aufsah. Ich rede mit Jesus, sagte ich, seitdem ich 6 Jahre alt bin, Herr Pastor. Mutter und Schwester Helle gingen ein Stück voraus, doch ich blieb zurück, denn ich liebte jede Sekunde, in der ich die Warmherzigkeit und Aufmerksamkeit dieses Mannes genießen konnte. Jesus ist mein bester Freund, antwortete ich. Aber ist er auch dein Erlöser, Anita? Fragte Pastor Horning. Während er sich leicht zu mir herabbeugte und mir in die Augen sah, hast du ihn wirklich gebeten, in dein Leben zu kommen, um dein himmlischer Erlöser und dein Retter von deinen Sünden zu sein? Ich weiß es noch nicht, gab ich verlegen zu, sagte allerdings weiter mit voller Begeisterung. Aber wenn nicht, dann möchte ich das tun. Dann bitte ich einfach darum, Anita, es ganz einfach, bitte Jesus heute darum, dein Retter zu sein. Morgen ist es vielleicht zu spät. Er hat allen, die ihn in ihr Leben aufnehmen, ewiges Leben versprochen. Das ist auch das Angebot, das Gott Menschen heute gibt. Und vielleicht sagst du irgendwann, aber du weißt nicht, ob du Zeit hast. Oder vielleicht sagst du, Jesus ist mein Freund. Aber die Frage ist, ist Jesus dein Retter? Hast du ewiges Leben in Jesus Christus und seine Vergebung? Wir wollen beten. Himmlische